Satan selbst ist unsichtbar, aber wir haben es mit der Sünde zu tun und dort verschanzt er sich. Der strategische Kampfplatz sind die Gedanken. Das macht Paulus besonders deutlich in 2. Korinther 10, den Versen 3 bis 5, die wir gestern Abend lasen. Es geht um Gedanken, die in den Gehorsam des Christus, unseres Feldherrn, zu führen sind. Unsere eigenen Gedanken und dann nach Möglichkeit Gedanken der anderen. Der Feind aber will sein Gedankengut und seine Denkweise hineinverfrachten in die Gemüter. Um diesen Kampfplatz wird gekämpft, weil von dort her das ganze Leben bestimmt wird. Vom Denken her wird das Empfinden, vom Denken her wird das Entscheiden bestimmt. Alles im Leben wird von dort her bestimmt. Und das Denken wird genährt mittels Wörter und Bilder. Das, was gesprochen wird, das, was gesehen wird, das, was mit den Sinnen empfunden wird, über die fünf Sinne, hören, sehen, spüren, riechen und so weiter, versucht Satan, uns zu beeinflussen. Die Gedanken sind der strategische Kampfplatz. Deshalb sagt auch Johannes in Johannes 1, Vers 1, Gott hat durch Wort Kontakt aufgenommen mit Menschen. Er hat die Schöpfung durch Wort entstehen lassen. Und, das erfahren wir auch an anderen Stellen, 2. Petrus 3 und Hebräer 1, durch Wort führt er und trägt er die Schöpfung. Sie wird mittels Wort getragen. Und mittels Wort geht er mit den Menschen um. Nachdem Johannes dort von der Schöpfung spricht, alles wurde durch dieses Wort, durch diese Wortperson geschaffen. Nichts, was geschaffen ist, wurde darohne geschaffen. Nachdem er das gesagt hat, spricht er davon, dass dieses Wort Fleisch wurde. Vorher kam natürlich der Zeuge, das gehört zu dem Text, aber für uns interessiert, dass dieses Wort Fleisch wurde, als Gott zu uns kam, kam er als Wort. Und das sollten wir nicht vergessen. Gott erreicht uns mittels Kommunikation, mittels Wortkommunikation. Menschen wollen erreicht werden, das habe ich selbst erlebt. Das haben sie auch so ausgedrückt. Sie wollen nebst dem Wort erreicht werden. Aber Gott spricht durch sein Wort und deshalb sind Gottesdienste, wo Gott zur Sprache kommen will, wo sein Wort aufgenommen werden soll. Deshalb werden Gottesdienste, wo das Wort im Mittelpunkt steht, als langweilig empfunden für Leute, die im Bereich des Diesseitigen leben, die nach den fünf Sinnen sich orientieren, nach dem, was in dieser Welt ist. Da soll etwas geschehen. Aber geschehen ist die Bewegung des Diesseitigen. Gott spricht zuerst. Wir sind seine Gegenüber und wir sollen stille sein. Einmal uns unsere Gedanken wegziehen von allem dem, das uns bannte. Und wir sollen unser inneres Auge auf ihn konzentrieren, auf ihn hören, auf das, was er am Sagen ist. Und das muss in der Stille geschehen. Das macht Paulus sehr deutlich. Und wenn dann Gottes Wort an unser inneres Ohr gelangen darf, dann sagt Jakobus, soll es aufgenommen werden, wie ein Gast ins Innere aufgenommen wird. Man lässt ihn nicht an der Tür stehen. Das Wort soll innerlich aufgenommen werden, beherzt werden, beherzigt werden. Es soll mit Freuden, mit Freundlichkeit aufgenommen werden. Und dann darf es seinen Dienst tun, seinen Korrekturdienst. Jakobus führt weiter aus und sagt, Wenn jemand das Wort hört, aber sich dann anschließend nicht wäscht, ja, dann bleibt er, wie er war. Und das ist nicht immer ansehnlich. Wir müssen uns selbst verändern, mittels des Wortes, als Reaktion auf das Wort. Dann sind wir gefragt, wir sind das Gegenüber. Das tut Gott nicht für uns. Entscheiden wir uns, das zu tun, dann natürlich steht er uns bei in der Reinigung und so weiter. Also, Gott spricht. Deshalb müssen wir Acht geben auf unsere Gedanken, auf sein Wort, damit diese Worte, diese Gedanken anstelle der Gedanken des Feindes uns beherrschen. Römer 8, 4 bis 7 noch einmal. Römer 8, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das anderweitig sündig war, sein Fleisch war nicht sündig, verurteilte die Sünde im Fleisch, das hat Gott getan, damit die Forderung, die vom Gesetz gefordert wurde, das, was das Gesetz gefordert hatte, im Wesen macht die Schrift deutlich, das sei Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Und in dieser Hauptforderung liegt alles andere enthalten. Alle Gebote können zusammengefasst werden in diesem einen Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist das erste Gebot. In 2. Mose in der verneinenden Form formuliert, in 5. Mose in der bejahenden Form. Die bejahende Form heißt, du sollst lieben. Die verneinende Form lautet, du sollst nichts anderes lieben. Es kommt auch selber raus. Das ganze Herz, das ganze Wesen, das ganze Gemüt, alle Kraft, heißt es in 5. Mose, soll Gott gewidmet sein und nichts soll für einen anderen zur Verfügung stehen. Keine anderen Götter dürfen Anspruch haben an uns, Anspruch machen auf uns. Ganz soll das Leben für Gott da sein. Und die anderen 9 Gebote sind zusammengefasst in diesem einen Gebot. Die anderen 9 detaillieren dann im Einzelnen, was das heißt, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ebenso bei den Seligpreisungen. Die erste Seligpreisung ist eine Neuauflage des ersten Gebotes. Arm sein an Stützen, an letzten Stützen im geistlichen Bereich, im geistigen Bereich. Arm sein. Und dann kommt Jesus und sagt, wenn das bei dir der Fall ist, und er spricht zu Tausenden wahrscheinlich auf jenem Berg, vornehmlich zuerst zu seinen Jüngern, 2 Hörerscharen, die Jüngerschar, Matthäus 5, 2 Zuhörerscharen, die Jünger und die Masse. Und er sagt zu beiden, wenn ihr alle Stützen im Leben verloren habt, dann seid dankbar. Dann habt ihr Ursache, euch zu freuen, denn dann bleibt noch eine Stütze übrig und die spricht jetzt. Da spricht Jahwe des Alten Testamentes auf diesem Berg. Da spricht der Geber der 10 Gebote, du sollst keinen anderen Gott lieben als mich. Er ist Gegenstand der Liebe. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, in ihm sehen wir dann Gott. Wir haben es bei Gott mit Jesus zu tun. Damit das vom Gesetz Geforderte jetzt in uns erfüllt würde, nachdem er auffährt gen Himmel, sendet er seinen Geist und in ihm herrscht er in seinem Königreich. Das Königreich hat schon begonnen, nicht das 1000-jährige Reich, das kommt noch. Aber das Heilskönigreich Gottes hat bereits begonnen, das ewige Reich. Es begann am Pfingsttage, diese Herrschaft Gottes. Setze ich in der 2. Phase fort, im 1000-jährigen Reich, in der 3. Phase in der Ewigkeit. Aber es ist dieselbe Herrschaft desselben Königs. Sieht etwas anders aus. Damit die Forderung des Gesetzes in uns, in der Gemeinde, erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und wie lebt man nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch? Mit den Gedanken. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das zum Fleisch gehört, zum diesseitigen Leben. Es ist schade, dass es so ist. Gott hat die Schöpfung geschaffen. Aber darin lag zum Teil die Versuchung, dass das Sichtbare, das Greifbare, die Schöpfung Vorrang nahm vor Gott. Und wenn das geschieht, dann ist das Sünde. Die Schöpfung darf nicht über den Schöpfer Vorrang bekommen. Römer 1. Sie liebten, ehrten die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Das geschah im Garten Eden. Lieber diese Frucht als Gott. Eva geht auf die Einladung ein und zieht eine geschaffene Frucht Gott vor. Zieht aber auch Satan Gott vor. Deshalb ist der Mensch nach Epheser 2 jetzt Satan orientiert. Er ist der Herr. Zieht aber auch sich selbst vor. Eva zieht sich selbst vor. Gott sagt nein, sie sagt, ich werde ja sagen. Sie rebelliert, das ist in diesem Ausmaß ihr wahrscheinlich nicht bewusst gewesen, aber wir erfahren später, was hier geschah eigentlich. Dies ist Auflehnung gegen den Schöpfer. Und der Mensch zieht sich selbst vor und seitdem ist der Mensch egozentrisch. Hier wurde er programmiert. Schöpfung, Teufel, selbst nahmen Vorrang. Und so ist der Mensch heute nach diesen dreien hin orientiert. Und die Denkweise ist jetzt so. Und dies ist die Denkweise des Fleisches. Die muss negiert werden, die muss verneint werden, die muss abgelehnt werden, verleugnet werden. Und die Gedanken Gottes, dass wir wieder unter seine Herrschaft kommen und seine Hilfe suchen, Herr und Helfer. Diese Gedankenweise, diese Denkweise muss herrschen. Nach dem Geist. Der richtet die Gedanken nach dem, das des Geistes ist. Und was interessiert den Geist? Da brauchen wir nicht lange zu fragen. Der Vater interessiert ihn. Der Sohn interessiert ihn. Er ist an Jesus interessiert. Das Wort interessiert ihn. Das Reich Gottes interessiert ihn. Unser Heil, unser Wohl interessiert ihn. Wir brauchen nicht lange zu suchen, aber wir sollten die ganze Schrift durchkämmen und wir werden es bald finden. Hier in diesem Text haben wir sehr gedrängte, karge Dogmatik. Aber wir müssen den Text füllen mit Angaben im Rest der Schrift. Denn das Denken des Fleisches ist tot. Wer sich auf das Diesseitige besinnt und Gott vergisst, der ist auf dem Wege zum Sterben. Das Denken des Geistes aber Leben und Frieden. Wer im Wort Gottes zu Hause ist und dort seine Wurzeln schlägt, der wird Leben erleben und Frieden im Herzen, weil nämlich das Denken des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, weil es sich selbstständig gemacht hat. Vers 13, wenn ihr euch durch den Geist führen und helfen lasst, dann werdet ihr die Geschäfte des Leibes, die autonomen Triebe des Fleisches, zum Tode führen. Das ist unsere Verantwortung. Das heißt, der Leib muss in den Gehorsam Christi gebracht werden. Er ist nicht erlöst. Er wird eines Tages erlöst werden, aber heute noch nicht. Aber er kann nichtsdestoweniger in den Dienst des Herrn gestellt werden. Römer 12. Bringt euren Leib da, denn dies ist unser Instrumentarium. Mit unseren Händen, mit unserem Mund, mit unserem Kopf, unseren Beinen dienen wir Gott. Aber diese Glieder müssen, auch nach Römer 6, allerdings zuerst uns selbst müssen wir darbringen. Das ist in Römer 6, Vers 13 dürfte es sein. Widmet euch selbst, bringt euch selbst Gott dar. Und dann zweitens eure Glieder, die Einzelnen. Diese zweite Aufforderung holt oder wiederholt Paulus dann in Römer 12. Bringt eure Leiber da zum Dienst. Aber das beginnt im Denken. Dort ist der entscheidende strategische Kampfplatz. Die andere Seite hatten wir schon begonnen zu besprechen. Das ist unsere Verantwortung. Aber die haben wir schon begonnen zu besprechen, als wir die andere Seite besprachen. Was ist unsere Verantwortung? Im Grunde zu widerstehen, Widerstand zu leisten. Das bedeutet einmal, uns zu schützen. Das heißt zum anderen, Stellung zu beziehen, Front zu machen, keinen Kompromiss einzugehen. Zu widerstehen, Stellung zu beziehen, heißt aktiv Stellung zu beziehen, nicht passiv werden. Das ist eine Irrlehre vom Feind, eine falsche Variation vom Thema Stille. In der Stille werden wir nicht passiv, in der Stille konzentrieren wir uns aktiv auf Gott. Aber uns passiv zu geben, hieße, uns von Gott abzulösen und uns selbst den anderen Einflüssen auszusetzen, die wir nicht sehen noch spüren können. Aber sie kommen, täuschen Sie sich nicht. Wenn wir faulenzen, wenn wir leger sind, das ist auch eine Form von Passivität. Wenn wir nicht wachsam sind, dann kann der Feind einen Vorteil gewinnen. In 1. Petrus 5 lesen wir den Versen 8 und 9. 1. Petrus 5, 8 und 9. Seid nüchtern. Nüchtern heißt zum Denken fähig werden. Nüchtern zum Denken. Und seid wachsam, weil Gefahr da ist. Weil euer Widersacher, der Teufel, das heißt der Gegner, wie ein brüllender Löwe umhergeht und jemanden sucht, um ihn zu verschlingen. Die Löwen fechten oder gehen vor paarweise, männlich und weiblich. Der eine brüllt und lenkt ab. Und der andere greift an. Der Feind kann beides tun. Er hat reichlich Dämonen, um ihm zu helfen. Er brüllt und lenkt ab, aber hören wir nicht auf seine Stimme, kennen wir die Stimme des Hirten. Und dann wird der Wolf uns keine Gefahr sein, aber ist potenzielle Gefahr. Dem widersteht fest im Glauben. Dem widersteht, das heißt, geht nicht auf sein Brüllen ein, bleibt standhaft, flieht nicht. Dem widersteht fest im Glauben, wissend, dass dieselben Leiden, ihr steht nicht allein, solche Anfechtungen sind Leiden, aber wir sollen uns bewähren und dann werden wir eines Tages bei ihm sein. Das ist die Aussicht. Jakobus 4, Vers 7. Jakobus 4, Vers 7. Unterordnet euch Gott also. Widersteht dem Teufel. Da habe ich mich gefragt, wo ist er? Wo, wie soll ich ihm widerstehen? Wie sieht das aus? Nun, vielleicht ist der erste Teil des Verses die Antwort. Unterordnet euch also Gott. Wenn wir uns darüber klar sind, dass wir unter der Herrschaft Gottes stehen, das muss immer wieder situationsweise durchexerziert werden. Jede Situation des Lebens ist eine Herausforderung und eine Frage an uns, ob wir unter der Herrschaft Gottes stehen, ob er unser Herr und Helfer sein soll. Und an der Stelle wird dem Feind dann widerstanden. Das ist die Form, in der wir dem Feind widerstehen dürfen. Wir hören auf die Stimme unseres Herrn und nicht auf seine Stimme. Und er wird von euch fliehen. In der Nähe Gottes hat er nichts zu suchen oder zu sagen. Naht euch zu Gott wieder. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Und wenn er nahe ist, dann hat der Feind nichts zu melden. Drittens, wie gehen wir vor? Wir haben eben gesprochen vom Widerstand leisten, das heißt Stellung beziehen. Weiter, Widerstand leisten oder zu widerstehen heißt, nicht zu weichen, nicht dem Feind Raum zu geben. Das ist eine andere Variation, eine andere Form. Epheser 4, Vers 26. Zürnt, ein Befehl, aber an der richtigen Stelle. Sündigt dabei nicht. Lasst eure Erzürnung, wenn sie vorgekommen ist, nicht zu lange andauern. Auch der heilige Zorn kann nicht lange andauern bei uns. Dafür sind wir zu schwach. Nur Gott kann einen langen heiligen Zorn hegen. Wir nicht. Wir würden dann bald mit der Zeit sündigen. Sonnenuntergang ist eine gute Grenze. Ja. Auch wenn der heilige Zorn um 5 Uhr entstand. Nämlich haben wir fast den ganzen Tag hinter uns. Wir sind müde, könnten müde sein. Sonnenuntergang ist in jedem Fall eine gute Grenze. Ruhig werden. Ruhig werden vor dem Herrn und es ihm überlassen. Lasst eure Erzürnung nie bis Sonnenuntergang andauern. Gebt auch nicht dem Teufel Raum. Auf diese Weise könnte man dem Teufel Raum geben, auch auf andere Weise. Lesen Sie weiter, der Stehlende stehle nicht mehr, viel mehr arbeite und so weiter. 29, keine schlechte, verfaulte Rede, schlecht gewordene Rede, gehe aus eurem Munde. Wir werden für jedes Wort Verantwortung ablegen müssen. Deshalb sollte ein Christ auch um Grammatik bemüht sein. Keine schlechte Rede gehe es aus eurem Munde, sondern solches, das zur notwendigen Erbauung dienlich ist. Jeder von uns hat Erbauung nötig. Und nun teilt Gott ein, wer wem dient jeweils. Und wenn Gott jemanden in meine Gegenwart führt, dem ich zu dienen habe, dann soll ich bereit sein, ihm zur Erbauung zu dienen, zu sein. An allen diesen Stellen, Vers 30 heißt es, dann betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt wurdet. Er soll Raum haben, nicht der Feind. Vers 26 und 30 stehen einander gleichsam im Text gegenüber. Aber der Text geht bis Vers 32. An allen diesen Stellen könnte der Feind Raum gewinnen. Und wo wir Sünden dulden, gewinnt der Feind mit der Zeit ähnlichen Raum und ähnliche Phänomene bestehen, wie dort, wo direkter Kontakt mit Okkultem vorhanden war. Merkwürdig. Das zeigt, dass die Grenze nicht eine scharfe Linie ist. Sünde ist der Boden, auf dem der Feind gerne herrscht, sein Wesen treibt. Deshalb sollten wir ihm keinen Raum geben, sondern Gott den Platz einräumen, den ganzen Platz. Vers 32, werdet freundlich, finde ich wunderbar. Gott gibt uns Zeit, freundlich zu werden. Ich habe da Schwierigkeit. Ich bin ein, ja, ich, wenn ich ausgelassen bin, dann geht es oft ins Frivole, da habe ich zu kämpfen. Aber sonst bin ich ein etwas nüchterner Typ vielleicht. Ich habe es wenigstens schwierig, gesellschaftlich freundlich zu sein. Da muss der Herr viel Gnade geben. Aber ich danke dem Herrn, dass er sagte, werdet freundlich. Es darf ein Wachstumsprozess sein. Werdet freundlich gegeneinander, feinfühlig. Können wir uns in die Lage des anderen hineinversetzen? Wir sind ja schon seit vielen Jahrzehnten individualistisch geprägt in der Demokratie. Afrikaner, die zu uns kommen, die sind aufgeschmissen. Die finden sich nicht zurecht. Sie leben in einer Gesellschaft, wo jeder dem anderen hilft. Sie leben nicht jeder unabhängig vom anderen. Da ist noch die Sippe oft. Aber wir sind erzogen worden, selbstständig zu sein. Beide Geschlechter. Das kann gefährlich werden. Wir müssen lernen, an den Nächsten zu denken, nicht nur an uns selbst. Und einander zu helfen. Feinfühlig werden, sensibel für die Bedürfnisse und das Denken des anderen. Feinfühlig, vergebt dabei einander, gleich wie ja auch Gott euch in Christus vergab. Und wenn wir das nicht tun, dann kann der Feind Raum gewinnen. Vergleichen Sie 2. Korinther 2. 2. Korinther 2, Vers 5 bis 11. Wenn aber jemand verletzt hat, so hat er nicht mich verletzt, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage, er war ja sehr höflich, euch alle, er wusste, dass einige nicht dabei waren. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den vielen, nicht allen, nicht alle hatten mitgemacht, erteilt worden ist, sodass ihr im Gegenteil vielmehr vergeben solltet. Das Wort für vergeben heißt hier gnädig sein, liebende Gnade walten lassen, loslassen, vergeben solltet und ihm zusprechen solltet. Vergeben, Gnade walten lassen und ihm zusprechen, nicht ermahnen. Wenn Sie das bei Ihrem Text haben, streichen Sie es ruhig aus. Das ist nicht Gottes Wort. Schade, dass das griechische Wort Parakalein immer noch mit Ermahnen übersetzt wird. Es bedeutet aufrufen, Zuspruch, zusprechen, auch trösten. Sprecht ihm zu, wahrscheinlich haben sie aber trösten, ja? Das ist gut. Damit nicht ein solcher durch übermäßige Betrübnis verschlungen werde. Was heißt verschlungen? Kann nicht heißen verloren gehen, denn der Mann ist ja nicht verloren, er hat Buße getan. Seine Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung gebracht. Aber das gibt es, dass Menschen in Ordnung mit Gott sind, aber wir sind schwach, wir sind Staub und Asche. Und unsere Gefühle nehmen uns manchmal mit. Und es gibt Menschen, die auch an dieser Stelle nicht nur unter den Lasten des Lebens depressiv werden, gleichsam innerlich verschlungen werden von ihrer Not, von ihrer Betrübnis, von ihrem Kummer. Und man wird alleine nicht fertig. Die Schrift legt großen Wert darauf, dass wir einander Hirten sind. So im Hebräerbrief. Gebt Acht aufeinander, heißt dort, seid Aufseher füreinander. Dasselbe Wort in der Tätigkeitsform wie für die Gemeindehirten. Seid füreinander Hirten, gebt im guten, im wohlwollenden Sinne Acht aufeinander. Wir brauchen einander und jeder sollte Hirt und Psychotherapeut, das ist der Gedanke hier, des anderen sein. Nicht das Wort, aber das ist der Gedanke. Vergebt einander, sprecht einander zu, damit nicht ein solcher durch übermäßige Betrübnis verschlungen werde. Darum rufe ich euch auf, ihm Liebe zu vergewissern. In der Vergebung geschieht das. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennen möchte, ob ihr in jeder Beziehung gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, tue ich es auch. Denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan. Im Angesichte Christi, da lebt Paulus, immer Jesus vor Augen. Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Mangel an Vergebung, besonders im persönlichen Bereich, nicht nur im Gemeindeleben, wo wir direkt vielleicht nicht betroffen waren, aber es geht um Gemeindezucht, und dann sind wir beteiligt, hier wieder aufzunehmen. anzunehmen, aber besonders in den persönlichen Beziehungen. Mangel an Vergebung gibt dem Feind Raum. Dann hat er einen Vorteil, eine Position eingenommen, von der er uns besser schlagen kann. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Es geht ums Denken. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie er denkt. Wir wissen sein Vorhaben, Gott sei Dank. Wir wissen um seine Ziele und seine Methoden. 1. Timotheus 3, Vers 7. Er muss aber auch, das heißt jemand, der für Gemeindeleitung in Frage kommt, im Neuen Testament meistens plural, er muss aber auch ein gutes Zeugnis von den Außenstehenden haben, damit er nicht der Lästerung und der Schlinge des Teufels verfalle. Ein gutes Zeugnis haben. An anderer Stelle heißt es, man könnte hochmütig werden. Der Feind, als er fiel, wurde hochmütig. An dieser Stelle sind wir oft unreif, noch nach vielen Jahren nach unserer Bekehrung. Wir sollten demütig bleiben, damit der Feind nicht einen Vorteil bekommt. Aller Hochmut ist eine Gefahr, denn der Feind lauert, um einen Vorteil zu bekommen. Weiter, was heißt zu widerstehen? Ich möchte noch einiges hinzufügen. Zu widerstehen heißt, an zwei Fronten zu kämpfen. Gott ist Liebe und heilig. Das sind die zwei Pole seines Charakters, seines Wesens. Er ist gut an beiden Stellen. Er ist gut in der Liebe, er ist gut in der Heiligkeit. Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen und wir sind liebesfähig und sollen heilig sein. Und der erste Mensch war heilig und gut. Alles war gut, in Ordnung. An diesen zwei Stellen ist der Mensch gefallen. Er ist lieblos geworden und unheilig. In Christus werden wir wiederhergestellt in das Bild Jesu Christi, in das Bild Gottes. Wiedergeboren und so werden wir wieder liebesfähig und heiligungsfähig. Wenn wir kämpfen, sind beide von diesen Aspekten gefordert. Und es ist eine oft schwierig zu wissen, wann sollten wir jetzt die Heiligkeit betonen und festbleiben im Kampf und wann sollten wir Güte und Liebe und Gnade walten lassen. Diese Spannung ist eine sehr heikle im Kampf gegen den Feind. Und oft werden wir einseitig und da hat der Feind wieder einen Vorteil gewonnen. Wir müssen gleichzeitig an diesen beiden Fronten kämpfen. Und immer beten, dass der Herr uns eine glückliche, heilige, himmlische Harmonie dieser beiden Seiten, Charakterseiten schenkt. Dass wir zu gleicher Zeit Liebe und Heiligkeit walten lassen. Das ist nicht leicht. Denn obwohl wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, so haben wir es doch mit Fleisch und Blut zu tun im Kampf mit Satan. Darauf wollen wir noch zu sprechen kommen. Weiter, zu widerstehen heißt, oder, sollten wir hier fragen, wie ist das mit dem Fliehen? Widerstehen heißt, nicht zu fliehen, aber in der Schrift ist von der Flucht die Rede. Da sagt Paulus, vor der Versuchung sollte man fliehen. Das ist eine Form des Widerstandes. Ich widerstehe der Versuchung, indem ich nur in eine Richtung laufe. Denn die zwei zwischen der Laufstrecke sind einander gegenübergestellt. Versuchung zur Sünde und mein Herr. Laufe ich von der Versuchung weg, soll es Richtung Jesus sein. Sonst komme ich in die nächste Versuchung. Ich laufe weg von der Versuchung und zu meinem Herrn. Und so bin ich stark im Herrn und leiste Widerstand. Es geht um die Sünde und hinter dieser Sünde ist der Feind. der einen Vorteil bekommen möchte, Raum gewinnen möchte. Also Flucht kann eine Form des Widerstandes sein. Dann ist aber noch die andere Frage in der Verfolgungszeit. Darf man in der Verfolgung aus dem Land fliehen als Missionar? Das ist eine Führungsfrage. In China wurden einige so geführt, dass sie blieben. Andere nahmen die Gelegenheit wahr. Paulus sagt zu Sklaven, wenn die Gelegenheit kommt, frei zu werden, nehmt sie. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr werdet fliehen von einem Ort zum anderen. Es ist also nichts verkehrt, von der Gefahr, auch der Leiblichen, zu fliehen. Doch, wenn der Herr uns heißt, in persönlicher Führung da zu bleiben, dann wollen wir ausharren. Dann wollen wir da bleiben. Das ist übrigens auch ein guter Rat in Ehekrisen. Manchmal ist es gut, sich zu entziehen, wenn es immer wieder funkt. Aber nur für eine Zeit lang nach Möglichkeit. Ja. Nicht die Ehe auflösen, nicht so. Aber es kann einmal wichtig sein, dass eine gläubige Frau von einem trunksüchtigen Mann Abstand nimmt, weil sie ständig in körperlicher Gefahr ist, in leiblicher Gefahr. Dass man sie irgendwo unterbringt. Aber um jetzt Zeitraum zu gewinnen, um der Frage einmal nachzugehen. Fliehen kann eine Form der Hilfe sein und auch eine Form des Widerstandes, wenn es um Versuchung geht. Und eine letzte Frage an dieser Stelle. Beim Widerstand sollte man Satan ansprechen oder nicht? Wir haben ein Beispiel im Judasbrief, dass ja Satan angesprochen wurde von Michael. Und dieses Beispiel wird offenbar dieses Ereignis wird als Beispiel gebraucht für die Leser. Allerdings möchte ich einige Fragen anbringen. Wenn wir meinen, wir sollten Satan einmal so die 10 Gebote vorhalten oder seinen Kopf waschen, einmal tüchtig die Wahrheit sagen, ja, fliehe von mir und so weiter, ja. Wir möchten mal widerstehen. Wenn Sie dazu geneigt sind, dann möchte ich Ihnen diese Fragen stellen. Wissen Sie eigentlich, wo Satan ist? Haben Sie ihn gesehen? Oder war er heute vielleicht in Australien und nicht hier? Er kann nicht an beiden Stellen sein. Er kann nicht. Er ist nicht allgegenwärtig. Wissen Sie überhaupt, dass Sie es mit ihm zu tun haben? Ja, es könnte ein Dämon sein, aber dann kommt es auch selber raus. Das gebe ich zu. Aber wie wissen Sie, dass Sie es mit einem Dämon zu tun haben? Ist es vielleicht, und jetzt sagen Sie Ihren eigenen Namen, ist es vielleicht pures Fleisch oder Sünde in Ihrem Wesen? Wissen Sie, das ist stark genug. Jähzorn muss nicht okkultes Erscheinen sein. Jähzorn ist typisch menschlich. Ich weiß, dass der Feind das potenzieren kann. Aber unterschätzen wir nicht die Möglichkeit des Menschen zum Sündigen. Dass die Verderblichkeit des Menschen, die Verdorbenheit des Menschen, muss nicht falsch einkalkuliert werden. Wir haben genügend Böses bei uns selbst. Zweite Frage. Ja, das war die Frage, wissen wir, ob wir es mit ihm zu tun haben? Dritte Frage. Was bringt es? Was wollen Sie damit erreichen, dass Sie sagen, fliehen? Ja, ich will ihn loswerden. Wenn das Ihr Ziel ist, dann gehen Sie zu Jesus. Er wird schon mit ihm fertig werden. Bei der Herde von David hat der Hirte gegen Wolf und Löwe gekämpft, nicht die Schafe. Ich habe nicht alle Antworten auf die Fragen. Aber ich denke, wenn wir in jedem Fall zu Jesus fliehen, dann wird er schon fertig werden mit unseren Bedrängern. Was ist nicht unsere Verantwortung? Wir haben nach unserer Verantwortung gefragt Was ist aber jetzt nicht unsere Verantwortung? Ich denke, unsere Verantwortung ist nicht, den Feind zu vertreiben. Jakobus verheißt durch den Heiligen Geist, so wird er von euch fliehen. Aber das ist das Resultat des Widerstehens im Zeichen der Untertänigkeit Gott gegenüber. Das haben wir nicht ausgelöst, wir haben das indirekt verursacht, aber wir haben ihn nicht vertrieben. Er ist geflohen vor Gott und seinem Wort. An ein anderes Beispiel oder eine andere Form. Es gibt die Auffassung, wir sollten die Feinde territorial vertreiben. Es gäbe nach dem Muster von Daniel 10 Territorialmächte. Nun, das glaube ich, dass es die gibt. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Aber ich werde sie nicht vertreiben. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Der Feind wird in der Gegend bleiben, bis er gebunden wird für 1000 Jahre. Wir werden ihn nicht vertreiben, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, in dem Bereich, in dem wir Verantwortung haben, ihm zu widerstehen. Das ist unsere Aufgabe. Und dann ist unsere Aufgabe auch nicht, ihn zu binden. Jesus hat den Feind gebunden, das heißt seine Tätigkeit eingeschränkt, das ist eine Form des Bindens. Aber das tut unser Herr, hat er damals als Messias getan. Und eines Tages wird er so richtig gebunden werden und in den Abyss, in den Abgrund getan für 1000 Jahre. Aber das kann ich nicht tun und bin auch nicht dazu gerufen, das zu tun. Binden und Lösen beziehen sich nicht auf diese Aufgabe. Binden und Lösen, wo sie zusammengebraucht werden, und das geschieht an zwei Stellen, Matthäus 16 und 18, gehören zusammen wie ein Gedankenehepaar. Und wo sie zusammengebraucht werden, da bedeuten sie etwas anderes als die Bedeutung der jeweiligen Wörter. Wenn Binden zusammen mit Lösen gebraucht wird, dann bedeutet es nicht Binden. In unserem deutschen Sinne. Das sind Übersetzungen von Wörtern, die hebräische Ausdrücke zum Ausdruck bringen. Aber im Deutschen müssen wir sie neu definieren im Lichte des Zusammenhangs. Das ist nicht der einzige Fall, wo das geschehen muss. Wir müssen also lernen, Gottes Wort zu verstehen. Lösen bedeutet nicht dasselbe, wenn es in Verbindung mit Binden gebraucht wird, als was es bedeutet, wenn es alleine stünde. Deshalb können Sie nicht diese Markus-Stelle nehmen, wo vom Binden des starken Mannes die Rede ist. Binden und Lösen als Begriffspaar bedeuten verpflichten, binden heißt verpflichten, lösen heißt entbinden von Verantwortung. Es wurden nicht Personen gebunden oder gelöst, sondern es wurden Sachen gebunden oder gelöst, das heißt verpflichtet oder man wurde dazu verpflichtet oder entbunden. Das waren Ausdrücke, die in Israel gängig waren, bei den Lehrern, die beauftragt waren, dem Volk mitzuteilen, wo es verpflichtet war und wo nicht. Das Volk musste bei den Priestern und Lehrern Auskunft suchen, wenn es nicht wusste, wie es sich zu verhalten hatte. Wenn ich noch eine Minute oder so gebrauchen kann. Wenn es um Wort Gottes ging, dann hat man gesagt, es steht geschrieben. Und dann wusste man, wo man dran war. Wo das Wort uns verpflichtet hatte, da hat der Lehrer die Person, die anfragte, verpflichtet. Es steht geschrieben, so und so. Wo das Wort einen freigab, da war man gelöst oder entbunden. Du kannst tun, wie du denkst. Du bist nicht verpflichtet. Du bist freigestellt. Es ist dir überlassen. Wenn man sich auf einen Lehrer der Heiligen Schrift berief, der die Schrift nach seiner Auffassung ausgelegt hatte, Dann sagte man, ihr habt gehört oder wir haben gehört, der und der hat gesagt. Und dann gab es noch andere, die sich darauf beriefen und so weiter. Es gab Stufen. Aber im Grunde ging es um Verpflichten oder Entbinden. Diese zwei werden von Jesus angewendet für seine Jünger. Jesus selbst gibt Wort Gottes zusätzlich zu alttestamentlichen Propheten und verpflichtet, bindet sein Volk an diese Gebote. So sollen wir die Gebote von Jesus halten. Zum Lieben zum Beispiel und so weiter. In die Welt gehen und das Evangelium verkünden. Vergeben und so weiter. Wo Jesus uns entbindet, das heißt, wo sein Wort uns Freiheit gibt, da sind wir frei. Wir richten uns nach seinem Wort aus. Er gibt zusätzlich Wort Gottes. Und jetzt gibt er seinen Jüngern das Recht, zu verpflichten oder zu freizustellen. Und die Jünger, die uns Wort Gottes gegeben haben, die haben dann im Sinne von Jesus Christus und dem Vater, der durch Propheten sprach, uns weiter Wort Gottes gegeben. Also da sind Matthäus, Johannes und Petrus. Dann wird in Kapitel 18 diese Aufgabe wieder an die Gemeinde weitergegeben, im Kontext der Frage, wenn jemand sündigt. Und dann ist die Frage, wonach richten wir uns im Umgang mit Menschen, die gesündigt haben? Und dann wird nicht der Sündigende gebunden oder gelöst, sondern die Gemeinde fragt jetzt, was hat Gott verpflichtet? Wie hat er gesprochen? Und dann teilt die Gemeinde im Auftrag der Schrift. Sie kreiert nicht neu Wort Gottes, aber sie tut es im abgeschwächten Sinne. Das heißt, sie handelt hier jetzt im Auftrag des Wortes. Und wir verpflichten, wo Gott verpflichtet hat. Das ist meine Aufgabe als Lehrer, mitzuteilen, so hat Gott gesprochen. Und dann verpflichten wir einander. Und wo Gottes Wort nicht gesprochen hat, da sind wir frei. Es geht um den Maßstab des Wortes Gottes und nicht um Seelsorge an okkult Belasteten. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu binden oder zu lösen an dieser Stelle.